Kunstgeschichten.
Herzlich willkommen zur neuen Folge Kunstgeschichten. Diesmal von mir, Tobias Lück. Die heutige Geschichte basiert auf Albert Weisgerbers Selbstbildnis im Bademantel von 1912. In diesem Gemälde stellt sich der St. Ingberter Maler im Bademantel auf einem Stuhl sitzend selbst dar. Dieses Bild hat mich zu der nun folgenden Erzählung Weisgerbers Hausarrest inspiriert. In meiner fiktiven Geschichte ist Weisgerber nicht im Ersten Weltkrieg gefallen, sondern hat diesen schwer verwundet überlebt. Wir schreiben nun den 24. März 1919 und Albert Weisgerber sitzt in seiner Münchner Wohnung. Was war das denn? Schnell zum Fenster! Oje, ein Auto ist an eine Straßenlaterne gekracht. Der Fahrer liegt neben seinem Gefährt oder was davon übrig geblieben ist. Er scheint bewusstlos zu sein. Er blutet. Ich muss raus und ihm helfen. Nein, wobei, das geht nicht. Ich darf die Wohnung doch nicht verlassen. Die ganzen Qualen und die Entbehrungen der letzten Wochen wären dann völlig umsonst gewesen. Aber was ist, wenn der Fahrer ernsthaft verletzt ist? Jemand muss ihm doch helfen. Aber muss ich das sein? Welchen Preis müsste ich für diese Hilfe zahlen? Nein, das Risiko ist zu groß. Auch wenn mich mein Gewissen später plagt, ich bleibe in der Wohnung. Da draußen könnte ich mich mit dieser tödlichen Krankheit anstecken. Spanische Grippe wird die Seuche genannt. Sie hält die Welt, das Land, die Stadt und mein Viertel seit Wochen im Atem und mich in dieser kargen Kammer gefangen. Ach, dabei dachte ich zuerst, wie alle anderen auch, dass die Leidenszeit mit dem Kriegsende am 11. November endlich vorbei sei. Ach, an diesen Tag erinnere ich mich gerne zurück. Ich schlage den Tag mal in meinem Tagebuch nach. Damit kann ich mich sicherlich von den Ereignissen auf der Straße ablenken. Montag, 11. November 1918. Ich kann es immer noch kaum glauben. Als ich den Aufmacher der Abendzeitung erblickte, bin ich dem kleinen Zeitungsjungen glatt um den Hals gefallen. Tränen liefen meine Wangen herab. Es waren Tränen der Freude. Die Waffen an der Westfront schweigen endlich. Das sinnlose Sterben hat ein Ende. Ich hätte in diesem Moment nicht glücklicher sein können. Als junger Mann bin ich noch vor Jahren begeistert in den Krieg gezogen. Ich meldete mich sogar freiwillig für mein eigenes Verderben. Ach, was war ich nur für ein Narr. Verblendet von der Kriegspropaganda habe ich ihre Parolen geschrien und ihre Lügen geglaubt. Für Kaiser und Vaterland bin ich in den Krieg gezogen. Ich wollte für die gute Sache kämpfen und mein Land verteidigen. Doch als ich in den Schützengräben hockte und die Projektile an meinem Kopf vorbeizischen hörte, wurde mir schnell klar, dass dies nichts mit den Versprechungen der Propaganda zu tun hatte. Das hatte nichts Heldenhaftes. Das hatte keinen Sinn. Wir, die Soldaten, wir waren nur das Korn, das zwischen den Mühlsteinen der Kriegsmaschinerie zermahlen wurde, um den Machthunger der Aristokratie zu stillen. Doch jetzt ist es vorbei. Das Leid hat endlich ein Ende. Donnerstag, 21. November 1918. Um 11 Uhr kam der erste Zug mit Kriegsrückkehrern am Hauptbahnhof an. Ich stand am Nachbargleis, um diese denkwürdige Szene miterleben zu können. Der Bahnsteig war voll mit Menschen. Es waren hauptsächlich Frauen, junge Damen und alte Mütterchen, sowie kleine Kinder mit selbstgepflückten Blumen. Sie alle warteten auf die Rückkehr ihrer Freunde, Ehemänner, Väter und Söhne. Als sich der Rauch des eingefahrenen Dampfrosses hob, sah ich, wie den freudig strahlenden warteten, ausgezehrte Männer in zerschlissenen Uniformen mit starren, emotionslosen Mienen entgegenschritten. Der Gegensatz hätte nicht größer sein können. In den Köpfen dieser Männer ging der Krieg weiter. Ich kenne diesen Zustand nur allzu gut. Hatte ich ihn doch selbst bei meiner Rückkehr durchleben müssen. Freitag, 13. Dezember 1918. Ich war heute auf dem Wochenmarkt. Das Glück war mir hold. Ich konnte einen ganzen Sack Kartoffeln ergattern. Und auf dem Rückweg begegnete ich doch tatsächlich Dr. Blumenthal. Er ist dafür verantwortlich, dass ich heute diese Zeilen schreiben kann. Denn er hat mir 1915 im Feldlazarett bei Lille das Leben gerettet. Der Doktor behandelte mich in jeder Nacht, als eine Granate neben mir explodierte. Er versorgte die Wunde an der Stelle, an der früher mein Arm gewesen war, und schaffte es tatsächlich, mein linkes Bein vor der Amputation zu retten. Ich bin ihm bis heute zutiefst dankbar für alles, was er für mich getan hat. Dr. Blumenthal war gerade mit einem Zug Verwundeter in München angekommen und trug noch seine Uniform. Er berichtete mir von den letzten Kriegsmonaten im Frontlazarett und erzählte, dass noch Stunden vor der Kapitulation viele Soldaten ihr Augenlicht bei einem Gasangriff verloren hatten. Doch besonders beunruhigend waren seine Schilderungen einer Seuche, die unter den Soldaten umging.
Diese Krankheit erinnert mich an die Pest. Erst husten die Infizierten nur, doch dann spucken sie plötzlich Blut. Nach einiger Zeit laufen erst ihre Gesichter und dann ihr ganzer Körper blauschwarz an. Dann ersticken sie langsam. Seit November haben wir mehr Soldaten an diese Krankheit verloren als an die Kugeln des Feindes.
Ein solch qualvoller Tod ist eine schauderhafte Vorstellung. Seine Worte gaben mir auf dem Heimweg noch zu denken. Was, wenn die heimkehrenden Soldaten diese Krankheit mitbringen? Mittwoch, 25. Dezember 1918. Es ist ein trauriges Weihnachtsfest. Ich sitze allein vor dem Fenster meiner kargen Kammer und schaue den Schneeflocken dabei zu, wie sie langsam den schwarzen Asphalt der Straße verdecken. Genau vor einem Jahr, am ersten Weihnachtstag 1917, hat mich meine Grete verlassen. Dabei lebte unsere Liebe nach meiner Rückkehr aus dem Krieg zunächst wieder auf. Sie hatte die Gabe, einfach über meine Blessuren hinwegzusehen. Wir strahlten beide inmitten der Kriegsdüsternis, weil wir uns endlich wieder hatten. Wir waren zu dieser Zeit wohl die glücklichsten Menschen in der Stadt. Doch dieser Zauber der ersten Monate hielt nicht ewig. Wir stritten uns immer öfter über Nichtigkeiten und am letzten Weihnachtstag war es dann soweit. Das Maß des Erträglichen war endgültig überschritten. Und wir wollten nur noch Distanz zwischen uns beiden.
Du bist nicht mehr der Mann, in den ich mich verliebt habe,
sagte sie, als sie ging. Und sie hat recht. Ich bin nicht mehr derselbe Mann wie vor dem Krieg. Er hat mich verändert. Er hat mir meine Energie, meine Lebenslust, meine Kreativität geraubt. Ich bin ein Nervenbündel und ein Krüppel obendrein. Ich bin schreckhaft geworden. Und das Malen habe ich auch aufgeben müssen, denn die schrecklichen Bilder des Kriegs blockieren meine Kunst. Nein, ich kann es ihr nicht verübeln, dass sie mich verlassen hat. Vielleicht ist es besser so. Dann kann sie wenigstens wieder glücklich werden. Freitag, 24. Januar 1919. Draußen ist es bitterkalt. Mächtige Eiszapfen hängen von der Dachrinne hinab und drohen jeden Moment auf den Bürgersteig zu fallen. Das Quecksilber des Thermometers steht bei minus 19 Grad. Der Winter hat die Stadt im Würgegriff. Doch in meiner Wohnung ist es wollig warm, denn eben war Kohlenheinrich da und hat den Kohlenkeller wieder aufgefüllt. Ein Glück für uns, dass er trotz seiner Erkältung noch bereit war, vor dem Wochenende zu liefern. Fast wäre uns mitten im tiefsten Winter die Kohle ausgegangen. Es ist eigentlich unglaublich, dass der Hausmeister vergessen hatte, den Kohlenkeller vor dem Winter auffüllen zu lassen. Mittwoch, 5. Februar 1919. Heute ist ein trauriger Tag. Herr Schmidt aus dem Erdgeschoss ist verstorben. Dabei war er noch keine 30 Jahre alt. Vor einer Woche noch ist er mir im Briefkasten begegnet, Wir grüßten uns nett und er machte noch einen vollkommen gesunden Eindruck. Seine Frau war völlig in Tränen aufgelöst, als ich ihr kondolierte. Samstag, 8. Februar 1919. Frau Dudek aus dem dritten Stock hämmerte in der Früh an meine Tür.
Albert! Albert, mach die Tür auf!
Rief die sonst so zurückhaltende Frau. Sie war völlig außer sich.
Komm raus, das musst du sehen!
Ich öffnete schnellstens die Tür, denn ich befürchtete, dass die schmächtige Frau in ihrer Erregung sogar meine Tür einschlagen könnte.
Albert, du glaubst es nicht! Die Straßen sind zu! Wir sind eingesperrt!
Sie hatte recht, davon musste ich mir ein Bild machen und lief auf die Straße. Und da sah ich es. Am Ende der Straße war ein Wall aus Bruchsteinen aufgeschüttet worden. Vor dem Wall stand eine Menschentraube von etwa 100 Leuten. Männer und Frauen aller Altersklassen. Sogar Kinder und Greise. Sie alle waren völlig außer sich. Auf dem Wall standen 20 Uniformierte. Sie richteten ihre Bajonette auf jeden, der sich dem Wall näherte. In ihrer Mitte stand ein kleiner, dicker Polizist, um die 50 Jahre. Er rief der Menge durch ein Sprachrohr entgegen.
Dieser Stadtteil ist abgeriegelt. Das Verlassen der Sperrzone ist strengstens untersagt. Befolgen Sie die Anweisungen und bleiben Sie zurück. Die Polizei hat Schießbefehl. Wir zögern nicht, von der Waffe Gebrauch zu machen, wenn Sie sich den Barrikaden nähern. Dieser Stadtteil steht aufgrund eines Notbeschlusses des Bürgermeisters unter Quarantäne. Sie dient der Seucheneindämmung. Schützen Sie sich selbst und gehen Sie zurück in Ihre Wohnungen. Vermeiden Sie jeden Kontakt mit anderen Menschen. Sie werden über das weitere Vorgehen informiert. Die Stadt garantiert eine gesicherte Lebensmittelversorgung für den Zeitraum der Quarantäne.
Immer wenn er seinen Monolog beendet hatte, nahm er einen kräftigen Schluck aus seinem Flachmann. Dann begann er die Rede in seiner monotonen Sprechweise von neuem. Als der füllige Mann seinen Text gerade zum fünften Mal vortragen wollte, unterbrach ihn das Donnern eines Schusses. Es wurde schlagartig still und die Menge wirkte wie erstarrt. Ein Halbwüchsiger hatte versucht, den Wald zu erklimmen und hatte für diese Schnapsidee mit dem Leben bezahlt. Eine große Wunde klaffte nun in seiner Brust.
Geht endlich nach Hause!
Raunte der Dicke ärgerlich.
Oder wollt ihr auch so enden?
Mit einem Luftschuss verlieh er seinen Worten Nachdruck. Die Menge wich langsam zurück. Auch ich ging in meine Wohnung und schenkte mir erstmal ein großes Glas Korn ein, um das Gesehene zu vergessen. Sonntag, 9. Februar 1919. Im Krieg sah ich viele Kameraden sterben. Doch der Anblick des toten Jungen hat mich heute Nacht wach gehalten. Ich kannte ihn nicht, aber ich musste an das Leid seiner Mutter denken. Es gibt in dieser Zeit bereits zu viele Mütter, die um ihre Söhne trauern müssen. Während ich am frühen Morgen immer noch über den sinnlosen Tod des Jungen nachdachte, beobachtete ich durch mein Fenster ein seltsames Bild auf der Straße. Ein Wachtmeister ging im Morgendunst mit einem Eimer Kleister durch die Straße. Er wurde von 4 weiteren Polizisten begleitet. Jeder von ihnen hatte einen Karabiner an der Hand und sondierte argwöhnisch die Umgebung. Sie alle trugen Gasmasken. Es war genau dasselbe Modell, welches ich auch an der Front tragen musste, wenn wir wieder mit Gaskartuschen beschossen wurden. Der Polizist mit dem Eimer blieb an jeder Haustür stehen und kleisterte die Tür mit einem Pinsel ein. Danach brachte er ein Stück Papier an. Als die Männer in sicherer Entfernung waren, ging ich leise zur Tür und ich konnte auf dem Zettel lesen:
Bekanntmachung, Seuchenprävention, spanische Grippe. Ab sofort tritt eine Ausgangssperre in Kraft. Das Verlassen des Wohnhauses ist verboten. Verstöße werden mit Zuchthaus bestraft. Bewaffnete Sicherheitstruppen werden die Einhaltung überwachen. Diese Maßnahmen dienen ihrem eigenen Schutz. Gezeichnet der Bürgermeister.
Es ist also wahr. Die spanische Grippe wütet im Viertel. Ich musste sofort an Dr. Blumenthals entsetzliche Schilderung denken. Eine Seuche, die mehr Tote als der Krieg fordert, wütet nun in München. Es ist eine grauenhafte Vorstellung. Ach, ich muss mich jetzt einfach davon ablenken. Ich glaube, ich räume jetzt einfach mal meine Kammer auf. Freitag, 14. Februar 1919. Am Mittag fuhr ein Planwagen in meine Straße. Neben dem Wagen traten 10 bewaffnete Polizisten. Sie trugen alle Gasmasken. Als der Kutscher die Pferde zum Anhalten zwang, stiegen 2 weitere Männer aus. Sie nahmen eine Holzkiste aus dem Wagen und gingen zur benachbarten Mietshaus. Sie klopften energisch, bis jemand öffnete, und gingen dann mit der Kiste hinein. 4 bewaffnete Einheiten folgten den Männern ins Haus. Die anderen blieben zurück und bewachten das Gespann. Meine Nackenhaare sträubten sich, denn ich ahnte nichts Gutes, als die Männer auch nach einer Viertelstunde das Haus noch nicht verlassen hatten. Es dauerte schließlich noch eine halbe Stunde. Dann hämmerte der Trupp an unsere Haustür. Ich lugte durch den Türschlitz und beobachtete die Szene. Doch mein Argwohn war unbegründet, denn sie brachten lediglich die versprochene Lebensmittellieferung. Jeder Bewohner meiner Mietskaserne musste nun einzeln in den Eingangsbereich vortreten und bekam dort einen Sack Kartoffeln, 1 Kilo Mehl, 3 Packungen Zwieback, 10 Konserven und 2 Stück Seife von den Maskierten ausgehändigt. Dem Aufdruck der Dosen zufolge waren es Feldrationen, die nun nicht mehr an der Front benötigt wurden. Die Männer mahnten uns, die Lebensmittel gut zu rationieren, denn sie wüssten nicht, wann der nächste Versorgungsbefehl kommen würde. Dienstag, 18. Februar 1919. Heute ist schon der 10. Tag, den ich in Isolation in meiner kleinen Kammer verbracht habe. Mittlerweile habe ich mich schon daran gewöhnt, dass das Pferdegespann des Bestatters jeden Tag in der Straße hält. Oft muss er sogar mehrmals am Tag vorbeifahren. Auch er trägt mittlerweile stets seine Atemmaske, wenn er die Leichen abholt. Und ich habe den Überblick verloren, welche Nachbarn bereits alle von dieser Welt gegangen sind. Es sind einfach schon zu viele geworden. Ich versuche mich so gut es geht von diesem Elend abzulenken, indem ich mich möglichst lange mit meinen täglichen Hausarbeiten beschäftige. Diese Routine gibt meinem Tag eine Struktur. Ich lese jetzt auch viel mehr als früher, aber mein Vorrat an Lesestoff neigt sich bedrohlich seinem Ende zu. Von den 7 Büchern, die einst auf meinem Nachttischchen lagen, sind nur noch 2 ungelesene übrig geblieben. Samstag, 22. Februar 1919. Die Uhr zeigt gerade 3:15 in der Nacht, als ich diese Zeilen zu Papier bringe. Ich bin gerade schweißgebadet aufgewacht. In meinem Traum war es wieder jede Nacht im Jahr 1915. Ich krieche von Kopf bis Fuß schlammbedeckt im Schützengraben bei Frommel. Der Feind ist auf dem Vormarsch. Wir verlieren Stellung um Stellung. Mann um Mann.
Gas! Gasalarm!
Schreit Major Franz. Ich setze mir so schnell ich nur kann die Maske auf und krieche weiter. Einige Meter weiter liegt der bewusstlose gefreite Obermeier. Er konnte seine Atemmaske nicht schnell genug aufsetzen. Ich krieche weiter und ziehe ihn mit. Da trifft mich etwas Schweres am Rücken. Ich schaue herab. Es ist eine Granate, der Stift ist gezogen. Ich springe auf, ich renne so schnell ich kann. Doch es ist bereits zu spät. Die Druckwelle erfasst mich und schleudert mich zu Boden. Splitter fliegen durch die Luft. Ich spüre keinen Schmerz, aber plötzlich merke ich, wie etwas Warmes meinen Körper hinabläuft. Mir wird schwarz vor Augen. Und im nächsten Moment bin ich wieder zurück in meinem Bett. Oh, ich frage mich, wie oft ich diese Nacht wohl noch durchleben muss. Freitag, 28. Februar 1919. Das letzte Buch von meinem Stapel ist nun ausgelesen. Die Langeweile hat mich nun endgültig im Griff. Doch ich muss der Versuchung widerstehen, meine Wohnung zu verlassen. Jeder Kontakt, auch schon der Plausch mit den Nachbarn im Flur, könnte tödlich sein. Stattdessen versuche ich mir meine Zeit zu vertreiben, indem ich die Geräusche auf der anderen Seite der Wand deute. Ich spekuliere, was die Nachbarn in ihren Wohnungen so machen. Das Ehepaar im Apartment über meiner Kammer vertreibt sich die Zeit mit einem Privatzoo. Den Geräuschen zufolge müssen dort mindestens 3 bis 4 Elefanten leben. Da bin ich mir absolut sicher. Montag, 3. März 1919. Ich habe heute ein Fellknäuel auf meiner Fensterbank entdeckt. Eine Katze hatte sich dort ausgebreitet und genoss die erste Frühlingssonne. Ich betrachtete sie lange und beobachtete, wie ihr goldgelbes Fell in der Sonne glänzte. Selbstzufrieden, ja fast schon arrogant lag sie auf dem Sims und leckte sich genüsslich eine Pfote nach der anderen. Meine Gedanken schweiften ab und ich befand mich plötzlich wieder mit Max im Münchner Zoo. Ich lernte Max Lehvogt während meines letzten Studienjahres an der Akademie der Künste kennen. Max und ich waren uns bereits vorher in der Akademie immer wieder über den Weg gelaufen, doch wir hatten kaum Notiz voneinander genommen. Der Altersunterschied von fast 10 Jahren hatte uns gehemmt. Erst bei einer Vernissage in einer kleinen Galerie, ganz in der Nähe der Akademie, lernten wir uns kennen. Ich stand damals, vom Champagner schon leicht angetrunken, vor einem Gemälde von Auguste Renoir und versuchte dabei mit großer Anstrengung einen besonders gebildeten, vielsagenden Gesichtsausdruck aufzulegen. Da bemerkte ich, dass jemand neben mir stand. Es war Max. Er schien noch tiefer als ich in das Champagnerglas geblickt zu haben und lieferte sich, durch den Alkohol angetrieben, ein hitziges Wortgefecht mit einem hochnäsigen Industriellensohn. Max hatte lautstark protestiert, als der Schnösel einen Kupferstich von Käthe Kollwitz mit den Worten
»Dieses Weib entehrt die ganze Ausstellung«
abhängen wollte. Ich verfolgte den Streit zunächst nur interessiert, doch bald sprang ich Max in einer hitzigen Diskussion zur Seite. Ein solcher Streit konnte natürlich nicht lange unbemerkt bleiben. Der Galerist wurde aufmerksam und ließ die beiden Trunkenbolde, die den Sohn des edlen Großspenders belästigten, mit Gewalt aus der Galerie entfernen.
Raus mit euch!
Als Schicksalsgenossen ließen wir den Abend in der nahen Kneipe ausklingen und blieben fortan in Kontakt. Max liebte es, exotische Tiere zu malen und schleppte mich immer wieder in den Zoo. Bei jeder Neuerwerbung war er fasziniert und stand mit der Staffelei tagelang vor dem Gehege. Besonders der Tiger hatte es ihm angetan. Er malte das Tier immer wieder, in allen möglichen Situationen. Er war regelrecht besessen. Die Katze auf meinem Fensterbrett erinnerte mich tatsächlich an diesen Tiger. Die fette, ungepflegte Hauskatze schaffte es tatsächlich, die gleiche Arroganz an den Tag zu legen, wie der majestätische Tiger im Zoo. Wenn ich nun zurückblicke, war die Zeit an der Akademie wahrscheinlich die schönste meines Lebens. Es war eine fröhliche, unbeschwerte Zeit. Da kam mir Max wieder in den Sinn. Wir hatten uns in den Kriegsjahren aus den Augen verloren. Ich hatte schon lange nichts mehr von ihm gehört. Wie es ihm wohl heute geht? Was er wohl macht? Aber ist er überhaupt noch am Leben? Ich merkte, wie meine Mundwinkel, die sich beim Anblick der Katze kurz erhoben hatten, wieder in ihre angestammte Position fielen. Montag, 10. März 1919. Ich weiß mittlerweile gar nicht mehr, wie viele Tage ich bereits in der Isolation verbracht habe. Hätte ich nicht meinen Kalender, ich wüsste nicht mehr, welcher Wochentag heute ist. Ich habe den ganzen Tag im Bett gelegen, an die Decke geschaut und gewartet, dass es endlich Abend wird. Ich trage auch schon seit Tagen meinen Bademantel. Er ist mir eine zweite Haut geworden. Warum sollte ich überhaupt etwas anderes anziehen? Ich werde ohnehin nicht auf die Straße gehen und es wird auch niemand kommen, um mich zu besuchen. Selbst der Höhepunkt meines bisherigen Tagesablaufs, das Mittagessen, fällt nun weg. Die letzten Konserven sind aufgebraucht und es gibt jetzt nur noch Kartoffeln. Morgens, mittags, abends. Immer nur Kartoffeln. Salzkartoffeln, Kartoffelsuppe, Bratkartoffeln, Pellkartoffeln, Kartoffelpuffer, Kartoffelsalat, Ofenkartoffeln und Kartoffelbrei. Ich kann es nicht mehr sehen. Wann hat die Isolation endlich ein Ende? Donnerstag, 20. März 1919. Heute Morgen saß die Katze wieder auf meiner Fensterbank. Ich habe aus einem Impuls heraus einen Pinsel in die Hand genommen, habe ihn in das Glas mit der alten Ölfarbe getaucht und dann habe ich sie gemalt. Es ist einfach so passiert. Die Muse hat mich wieder geküsst. Ich kann wieder malen. Die Blockade in meinem Kopf ist einfach weg. Ich kann es kaum erwarten, wieder aus der Wohnung zu kommen und mir ein richtiges Motiv zu suchen. Und nun bin ich wieder zurück in der Gegenwart. Heute, am Montag, den 24. März 1919, sitze ich in meiner Wohnung am Fenster und weiß nicht, ob ich dem Mann dort draußen helfen kann. Aber wieso setzt er sein Leben auch mitten in einer solchen Krise mit der Fahrt in einem solchen Höllengefährt aufs Spiel? Aber Moment, da fällt mir ein. Ein Motorwagen in unserem Viertel? Das kann doch gar nicht sein. Hier gibt es doch keins dieser Gefährte. Er muss aus einem anderen Stadtteil gekommen sein. Und das kann nur bedeuten, dass die Ausgangssperre vorbei ist. Das Viertel ist offen. Ich muss hier raus. Das war Weißgerbers Hausarrest. Ich hoffe, meine Geschichte hat euch gefallen. Wenn ihr Lust auf weitere Storys bekommen habt, kann ich euch die anderen Episoden unserer Reihe Kunstgeschichten ans Herz legen. Bis bald, wir hören uns!
Kunstgeschichten.